Ein Land zieht in den Krieg, um von internen Problemen der Binnenwirtschaft abzulenken. Das ist exakt das, was jetzt passiert.
Weder ich noch mein Kind werden für dieses Deutschland an der Front stehen.
Das ist exakt wie die Vorbereitung vor dem Ersten Weltkrieg, exakt wie die Vorbereitung vor dem Zweiten Weltkrieg.
Bestandteil dessen ist, dass hier viele Gelder in Taschen von hochkorrupten Politikern fließen, ja?
Hier wird ein Riesengeschäft betrieben, das seht ihr, Leute. It's a business.
Dass wir unsere Industrie, die ja am Boden liegt,
die
über Aufträge dankbar wäre, zur Kriegsindustrie machen. Erst lässt du sie ausbluten und kurz davor fängst du sie wieder auf und sagst, jetzt dürft ihr hier gerne für uns Panzer produzieren.
Also das Einzige, was die machen, ist Knopf drücken, wenn es mal zur komplette Eskalation gibt.
Nein, wir sind die Aggressoren. Wir sind die, die es wollen, ja. Also ich frage mich ja, was der Plan dahinter ist. Wollen wir Russland einnehmen?
Was ist denn das noch für eine Demokratie, die ihr habt? Und mit Recht, die können das sagen. Das, was dieses Land repräsentiert, dieses Deutschland, das ist nicht mehr mein Deutschland. Das ist ganz klar. Das stecken wir jetzt in die Produktion von Kriegsgütern und bereiten uns auf. Was ist es? Nichts anderes als den Dritten Weltkrieg vor. Sollen nationale Gesetze umgangen werden, um die Europäische Union perspektivisch auf Sicht der nächsten 1 bis 3 Jahre kriegsbereit zu machen? Wir sprechen heute über einen Enthüllungsplan, der von Alina Lipp auf Twitter veröffentlicht wurde. Wir gehen das mal Schritt für Schritt genau durch, denn Ratspräsidentin Frau von der Leyen, gegen die ja, während wir hier darüber sprechen, ein Verfahren wegen Korruption geführt wird, will, und das sehen wir hier, nationale Gesetze, die sie als unnötig beschreibt, umgehen, um in Zukunft einen Fall auszulösen, dass, wenn der Krieg mit den Russen durch eine Aufnahme der Ukraine in die NATO sofort alle Länder zu verpflichten, in den Krieg mit einzusteigen. Darum geht es heute. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Leute, ihr habt alle Kinder. Ihr seid vielleicht selbst noch in einem wehrfähigen Alter. Man kann sagen, die Sirenen, und ich sage das hier ganz klar, früher hieß ja immer, die Europäer wollen keinen Krieg. Also die Zahl derer, die das nach wie vor behaupten können, die wird immer geringer. Man sieht hier ganz klar, es gibt klare Bemühungen der Europäischen Union, Europa kriegsbereit zu machen. Es gibt klare Aussagen unserer Spitzenpolitiker, darunter auch ein Friedrich Merz. Russland muss erschöpft werden. Der Krieg endet erst, wenn Russland wenigstens wirtschaftlich, wenn nicht auch militärisch, erschöpft ist. Und darauf bewegen wir uns hin. Gemeint ist damit der Gegner, auch bekannt als die größte Atommacht unseres Planeten. Und darüber sprechen wir in unserem heutigen Podcast Hopf und Kettner. Leute, wir sagen erstmal herzlichen Dank. Wir wachsen in einer Geschwindigkeit, wie ich das noch nicht einmal aus meinen alten Zeiten des Podcasts kenne.
Wir bedanken uns ganz herzlich. Und Alina Lipp, ich möchte den Namen nochmal aufgreifen, ist ja nicht irgendeine Journalistin, sondern es war mit Thomas Röper meines Wissens die erste von der EU sanktionierte deutsche Journalistin, aufgrund dessen, dass sie über die Ukraine und den Krieg zwischen der Ukraine berichten, allerdings beide aus russischer Sicht. Ja. Thomas Röper kennt man vielleicht vom Antispiegel und Alina Lipp ist ebenfalls sanktioniert worden. Und sie sagt jetzt, ich habe da was entdeckt, und zwar im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz, worüber komischerweise kaum einer berichtet, dass aber den aktiven Kriegsbeistand der EU, also sprich auch von Deutschland, gegenüber Russland bestätigen und eröffnen würde. Und treibende Kraft dahinter ist Ursula von der Leyen. Wie kommt es dazu?
Also vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung. Technischer Ablauf, wie könnte so etwas von der Reihenfolge ablaufen, dass plötzlich alle im Krieg stehen? Der Plan ist, die Ukraine bis ins Jahr 2027 in die EU mit aufzunehmen. Und dann gibt es einen Artikel, der heißt 42.7 und der sollte dann aktiviert werden. Das heißt also, jetzt gehen wir mal davon aus, die sind im Jahr 2027 nach wie vor im Krieg mit Russland. Jetzt werden die zu irgendeinem Zeitpunkt aufgenommen. Und dann würde das quasi ab der Aufnahme, wenn die nach wie vor im Krieg mit Russland sind, so geltend, dass in dem Moment, wo die aufgenommen sind, ist das so, wie wenn Russland mit Europa im Krieg steht. Und dann müsste bis dahin der gesetzliche Rahmen geschaffen worden sein, dass die Europäer verpflichtet sind.
Genau.
Eben nicht optional, sondern die müssen sich verpflichten, sofort das im Angriff bestehende europäische Land, die Ukraine, auch wenn die dann schon viele, viele Jahre im Krieg stehen und quasi erst durch die Aufnahme sich diese Situation ergeben hat, sich dann sofort mit in diesen Krieg mit einzumischen. Das heißt, die Verteidigungsklausel ist verpflichtend, nicht optional. Das Vetorecht für einzelne Länder soll aufgehoben werden. Es gibt nämlich jetzt nach wie vor ein Vetorecht, die sagen können, nein, wir machen da nicht mit. Und diese Zentralisierung der Macht, angeschoben durch Frau von der Leyen, einfach das entscheiden zu können, dass über die Köpfe hinweg entschieden wird und sich Europa dann verpflichtend im Krieg befindet.
Ich würde sagen, wir zeigen es den Zusehern, Zuhörern auch einmal kurz, falls ihr es bei Spotify oder auf Apple Music oder Amazon Music hört und noch nicht, folgt uns da gerne auch. Jetzt hauen wir mal rein, und zwar Ursula von der Leyen mit ihrem Zitat.
I believe the time has come to bring Europe's mutual defense clause to life. Mutual defense is not an optional task for the European Union. It is an obligation within our own treaty, Article 42.7. And for good reason, it is our collective commitment to stand by each other in case of aggression. Or in simple terms, one for all and all for one. And this is Europe's meaning.
Ihr habt also gehört, sie sagt das wortwörtlich, die gegenseitige Verteidigungsklausel ist nicht optional, sondern verpflichtend. Das ist der Artikel 42.7, wie du es genannt hast, EUV. Und zwar hier auch der Wortlaut noch einmal, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats sind die anderen Mitgliedstaaten verpflichtet, ihm mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln Beistand zu leisten. Ich kann mich noch an Aussagen von Friedrich Merz erinnern, wo er vor kurzem äußerte, dass wir zum stärksten Militär Europas werden sollen hier in Deutschland. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, dass dieser Plan bis 2027 im Raum steht. Viktor Orban, Philipp, hingegen hat sich hier ganz offen geäußert. Und es gibt hier auch eine Schlagzeile, ich möchte sie auch mal kurz einblenden und zitieren. Die Ukraine soll 2027 Mitglied der EU werden. Doch wie soll das gehen? Nach den bisherigen Kriterien ist eine Blitzaufnahme unmöglich. Die EU denkt nun darüber nach, das Verfahren auf den Kopf zu stellen mit Folgen für alle anderen Kandidaten. Wir blenden hier einmal die Bestätigung Orbáns ein, dass es geplant ist, die Ukraine bis 2027 aufzunehmen. Hört einfach selbst, das ist keine Meinung, das ist seine eigene Aussage.
Nach all dem beschreibt dieses Dokument, von dem ich gesprochen habe, übrigens, dass die Ukraine bis 2027 der Europäischen Union beitreten soll. Es geht also nicht nur um 800 Milliarden versus 700 Milliarden, sondern auch um das konkrete Beitrittsdatum. Und Ungarn lehnt das ab. Deshalb glaube ich, dass es in den nächsten 100 Jahren kein Parlament in Ungarn geben wird, das für einen EU-Beitritt der Ukraine stimmen wird.
Ja, Zitat. Der Krieg ist schriftlich beschlossen. Ich saß ja mit am Tisch. Eine Kriegswirtschaft baut man nicht für 2 Monate auf.
Die europäischen Führer haben beschlossen, dass Europa in den Krieg zieht. Darüber gibt es einen Beschluss. Es geht nicht um ein vielleicht oder eventuell oder falls Sie den Verstand verloren haben. Das ist bereits geschehen. Ich sitze mit Ihnen am Tisch. Es gibt einen Beschluss, er wurde sogar schriftlich festgehalten und Sie sagen es auch offen. Es gibt nämlich die offizielle Position der Europäischen Union, dass die EU bis 2030 bereit für den Krieg sein muss, für einen Krieg gegen Russland. Sie bauen eine Kriegswirtschaft auf. Eine Kriegswirtschaft baut man nicht für 2 Monate auf.
Ihr kennt das bis vor kurzem jetzt auch. Keiner mehr, der das irgendwie noch eine Verschwörungstheorie nennt. Kriegswirtschaft in Deutschland, Peter Hane, da gibt es ein bekanntes Interview von Peter Hane, der das ja schon gesagt hat, der erwähnt hatte, dass im Jahr 2026 die eigentlich mit einem wirtschaftlichen Aufschwung der deutschen Wirtschaft rechnen und haben gedacht, woher soll dieses Wunder kommen, ja, indem du natürlich jetzt quasi sagst, okay, die marode Infrastruktur, völlig egal, das riesige Migrationsproblem, völlig egal, Sozialstaat, Rentner. Völlig egal, Rentner, völlig egal, also exakt so, wie es bisher läuft. Und jetzt nimmt man noch die Kriegswirtschaft und sagt, wir stecken alles Geld, das wir eigentlich nicht mehr haben und für unsere eigene Bevölkerung brauchten, stecken wir jetzt in die Produktion von Kriegsgütern und bereiten uns auf. Was ist es? Nichts anderes als den dritten Weltkrieg vor.
Ja. Und wir werden auch noch darauf eingehen, welche Unternehmen dafür herangezogen werden sollen. Haben wir nachher auch noch ein paar Beispiele. Friedrich Merz fordert die Bereitschaft zu opfern, und zwar jetzt. Und zwar, bevor wir das Video einblenden, zitiere ich gerne nochmal, er fordert von der deutschen Bevölkerung die Bereitschaft zu opfern, das Ganze jetzt. Hört es euch einfach selbst an, das ist auch keine Erfindung, sondern...
Wir haben begriffen, in der Ära der Großmächte ist unsere Freiheit nicht mehr einfach so gegeben. Sie ist gefährdet. Es wird Festigkeit und Willenskraft brauchen, diese Freiheit zu behaupten. Das wird uns die Bereitschaft zu Aufbruch, Veränderung und ja auch zu Opfern abverlangen. Und zwar nicht eines Tages, sondern jetzt.
Das bedeutet höhere Steuern für Rüstung, ja, Sozialkürzungen, Renten, Gesundheit, Bildung. Wir haben es alles angesprochen. Die Zukunft des Landes wird also nur noch einen Fokus haben, den bösen Feind Russland und Putin. Und das heißt am Ende natürlich für uns alle oder für diejenigen, die ohnehin schon wenig haben, Lebensstandard einschränken, möglicherweise die Wehrpflicht, die jetzt wieder eingeführt wurde, nicht mehr freiwillig, sondern vielleicht auch verpflichtend.
Ist verpflichtend dann, also wenn der...
Wir haben ja noch die Ausweichoption des Sozialdienstes, also der...
Ja, aber nee, ich meine, sobald wir in die Kriegswirtschaft umsteigen, dann ist nichts mehr mit Machtsozialdienst, genau. Sondern dann ist verpflichtend.
Und im Falle einer Umstellung auf eine Kriegswirtschaft werden auch Unternehmen herangezogen, für diese Kriegswirtschaft zu produzieren. Das heißt, wir würden in dem Fall sofort unseren Wohlstand und den gesamten aufgebauten Freiheiten, die wir uns ja seit dem Zweiten Weltkrieg hart erkämpft haben, die unsere Vorfahren, unsere Großeltern und Eltern sich erkämpft haben, würden wir verlieren, Philipp. Und dass ein Friedrich Merz so offen das fordert, obwohl er ja selbst Vater ist. Ich glaube, die Tochter ist gerade irgendwie mit dem Google Ex-CEO.
Nee, das ist du verwechselst das mit dem Söder.
Ach, stimmt.
Die Söder-Tochter hat sich einen interessanten
interessanten Partner ausgesucht. War ein Versprecher, war ein Baerbock in dem Fall.
Ja. Also wir haben hier das Zitat, die Bundeswehr werden wir schnellstmöglich zur stärksten konventionellen Armee Europas machen, eine Armee, die standhält, wenn sie muss.
Die Bundeswehr werden wir, ich habe es häufig gesagt und wiederhole es hier, schnellstmöglich zur stärksten konventionellen Armee Europas machen, eine Armee, die standhält, wenn sie muss.
Man muss ja immer verstehen, standhält, ja. Wer ist die Armee? Soldaten? Noch reden wir nicht. Nur die Chinesen haben jetzt schon Roboter, die in der Lage sind, mit Maschinenpistolen extrem präzise zu schießen. So, ich weiß nicht, ob du hast vielleicht auch schon gesehen. Ja. Das ist ja immer nur.
Weiße Regenschirme, glaube ich, um sich zu tarnen, war auch so ein.
The
auch
End
so eine Idee.
Times, was da abgeht. Also diese Roboter, wie sie sich von letzten Jahr auf dieses Jahr. Wir sind einfach sowas von 2000 and late, sowas von hinterher. Das ist, ich glaube, der weiß auch gar nicht mehr, wenn die jetzt immer noch davon reden, schweres Kriegsgerät wie Panzer herzustellen und dafür Multimilliarden reinstecken. Warum? Weil ist ja auch klar, die großen Firmen wie Rheinmetall, die wollen, dass ihre Produkte gekauft werden. Ja, nicht das, was vielleicht super futuristisch ist und eigentlich gebraucht wäre, Drohnentechnologie, aber was sie nicht in der Produktrange haben, sondern ihre Produkte sollen hergestellt werden. Ja. Und wir sehen ja jetzt schon, das ist ein bisschen so wie vom Ersten auf den Zweiten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg wurde die Kavallerie auch nochmal zum letzten Mal richtig eingesetzt. Sogar im Zweiten Weltkrieg viele Pferde auf Seiten der Deutschen. Das wurde auch nicht groß thematisiert. Ich meine, es waren über 1 Million Pferde im Einsatz im Zweiten Weltkrieg noch. Und der Panzer ist ein bisschen so wie das Pferd aus dem Zweiten Weltkrieg jetzt heutzutage, weil es einfach nur noch ein riesiges, fahrendes, metallenes Ziel für eine Drohne, die nachher $150 kostet, die einen Panzer für 15, 20 Millionen platt macht. Ja. Und deswegen, wer führt denn diesen Krieg der schnellstmöglich konventionellen Armee, die aufgebaut werden muss? Wer führt das? Das ist die Bevölkerung. Ja. Und da frage ich mich erstens, wie hoch ist die Kriegsbereitschaft der Bevölkerung, die unpatriotisch ist, die sich für ihr eigenes Land schämen muss, für ihre eigene Flagge schämen muss. Also normalerweise brauchst du ja Menschen, die bereit sind zu sterben für den Patriotismus, für den Nationalismus. Wir sind aber im Minusbereich, was das angeht. Wir schämen uns, wir hassen uns für unsere eigene Vergangenheit. Wir laufen mit gebeugtem Haupt durch die Gegend. Wir zeigen unsere Fahne nur bei Olympia. Jetzt dürfen wir sie kurz wedeln, bei EM und WM und dann ganz schnell weg. Ja? Ich fand es ja schön hier im Schwarzwald, wo ich hier gerade durch die Dörfer gefahren bin. Schockierend natürlich. Da hast du ein paar deutsche Fahnen gesehen jetzt hier, ne?
Sogar die Badener Flaggen, ja. Also
die Badener Flaggen,
ja. Also noch Regionalstolz, ja. Das ist ja noch das ist die schlimmere Form des Nationalsozialismus, wenn man so will, ja.
So ist es. Hier sitzt sich übrigens auch ein Badener und ein Württemberger, also ein Gelbfüßler und ein Württemberger gegenüber. Und auch wir haben es geschafft, hier einen Podcast zusammen zu machen. Deswegen Leute, Toleranz gegenüber zeigen. aber kommen wir zurück zum Thema. Das ist... Ich sehe das alles sehr, sehr kritisch, denn diese Leute, die Pläne machen, sind nicht die, die nachher kämpfen. Und Frau von der Leyen sagt ja, Europa muss kämpfen für unsere Werte, unsere Demokratien, unsere Freiheit. Und wir wissen, dass jetzt die Amerikaner, J.D. Vance oder Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz kommen und sagen, was ist denn das noch für eine Demokratie, die ihr habt? Und mit Recht, die können das sagen. Die sagen, ihr habt keine Pressefreiheit mehr, ihr schließt Leute weg, ihr sanktioniert. Alina Lipp hast du erwähnt, Röper hast du erwähnt, es werden immer mehr Leute sanktioniert.
Jacques Beau
in der Schweiz, ja, der seinen Wohnort in Belgien nicht mehr verlassen kann. Wir haben immer mehr Debanking-Fälle. Wir haben es immer mehr, dass bei Leuten, ihr kennt das Meme mit dem Bademantel noch, plötzlich die Polizei vor der Türe steht, weil irgendeiner den Habeck als Schwachkopf bezeichnet hat. Und gleichzeitig sagt die, ja, aber liebe Leute, hört mal zu, zieh dir deine Uniform an, kriegst deine Maschinenpistole in die Hand und dann ab gegen den Russe an die Front, ja, hast du vielleicht noch 15 Minuten Zeit zu leben.
Ursula von der Leyen hat selbst mal darüber gesprochen, dass ihre Kinder nicht in den Krieg gehen würden. Ja?
Ja, natürlich.
Und Robert Habeck sogar sehr hämisch, vielleicht finden wir das Video nochmal, dass er nicht der ist, der an der Front stehen muss. Wir blenden es gerne nochmal ein. Ja.
Sie wirken wirklich angefasst. Also Sie haben Angst vor diesem Krieg.
Ich muss da nicht kämpfen und ich werde auch nicht sterben in diesem Krieg. Aber wenn es passiert, werden viele Menschen sterben.
Ja, und ich denke aber auch an einen Mann, der sich sehr martialisch in diesem Konflikt immer hinstellt, die Klitschkos. Ja? Erinnere dich, die Klitschkos. Bei Lanz war das, glaube ich. Ich meine, immer mit der Militäruniform auftreten, immer hier auf ich bin der Starke und dann sagen, nein, ich würde nicht kämpfen, nein. Fairerweise, ehrlich noch, du sagst, ich bin ein Schauspieler, ich schauspiele und wenn ich gefragt werde, dann sage ich es dir aber auch ganz ehrlich, nein, verrecken sollen die anderen. Und deswegen, für unsere Werte, unsere Demokratien, unsere Freiheit. Welche Freiheit und welche Demokratien, von denen wir sehen, dass sie die ganze Zeit Einfluss auf die Demokratie nehmen.
Die antidemokratischste EU aller Zeiten, da wird nichts gewählt. Ursula von der Leyen ist nicht demokratisch gewählt, aber das Wort Demokratie immer schön hochhalten. Ja. Wie soll man das finanzieren? Die Frage ist recht einfach. Es gibt ja eine Billionenrechnung, Philipp. Und zwar nenne ich sie jetzt mal die Euro-Bonds durch die Hintertür. Ja, wir haben hier ein paar Schlagzeilen für euch. Neue Schulden statt Russenmilliarden. EU-Staaten einigen sich auf Ukraine-Finanzierung oder Eurobonds für die Ukraine. EU-Parlament winkt 90 Milliarden Hilfspaket für die Ukraine durch. 90 Milliarden Darlehen, ja, fürs Jahr 2026 und 2027. Also wir spannen den Bogen mal bis 2027, wo man ja eigentlich schon vielleicht Zweifel haben müsste, ob dieser Krieg so lange anhält. Jetzt spätestens laut der Behauptung von Alina Lipp und dem, was wir bisher offengelegt haben, können wir davon ausgehen. Das Ganze wird dann finanziert durch Anleihen, und zwar sogenannte Euro-Bonds, die dann auf den Kapitalmärkten letzten Endes abgesichert durch den EU-Haushalt sind, also wieder durch Steuergelder. Man verpackt es natürlich immer schön. 30 Milliarden Euro makroökonomische Unterstützung, 60 Milliarden Verteidigungsindustrie und militärische Unterstützung, 24 Mitgliedstaaten sind beteiligt. Und jetzt Achtung, es gibt drei Länder, die nicht beteiligt sind. Was denkst du? Meins blau geschossen, du hast sie nicht gesehen.
Drei europäische Länder,
die nicht beteiligt sind als Mitgliedstaaten an diesem...
Ungarn.
Richtig, warte mal kurz, ich mache meine Checkliste. Ungarn, ja.
Also Nummer eins ist Ungarn, dann würde ich sagen der Vucic, Nummer zwei Serbien.
Slowakei ist noch dabei.
Serbien ist nicht dabei?
Nein.
Okay, Slowakei und ich hätte Serbien gesagt.
Tschechien.
Ah, Tschechien, okay,
ja.
Interessant.
Also wir sehen alles Ostblockstaaten, ja, die wohl vielleicht ein bisschen näher noch an dem bösen Putin dran sitzen.
Ich glaube, das ist aber nicht der einzige Punkt. Die sind erstens mal, sind es christliche Länder.
Richtig.
Ja, die noch sich ihr Christentum erhalten haben, die nicht die Grenzen geöffnet haben für grenzenlose Diversität und Migration.
Übrigens auch alle Länder, die noch einen engen Draht zu Trump haben, muss man sagen.
Die auf beiden Seiten stehen, also das, was Neutralität eigentlich eher bedeutet, die sagen, wir mischen uns nicht da ein, die von vielen jetzt beneidet werden, weil du gehst in diese Städte, geh mal nach Budapest, geh nach
Stadt.
Warschau, schau dir Prag an. Also da siehst du, die haben sicher auch ihre eigenen Probleme, so wie jede Stadt, aber
weniger
Verwahrlosung, Messerstechereien und tägliche Rapes in irgendwelchen Parks kommen dort halt einfach nicht vor. Ja? Und das sind gerade die, die ja Strafen zahlen müssen. EU-auferlegte Strafen jeden Tag, weil sie keine Migranten aufnehmen. Ist ja kein Spaß, hat der Viktor Orban mehrmals schon gesagt, sie zahlt über 1 Million Euro pro Tag. Das ist der Preis, wenn du so willst, das Schutzgeld, damit sie sagen, das ist die Strafe, weil sie nicht bereit sind, Migranten aufzunehmen. Da hat er gesagt, ich zahle das gerne.
Man fordert ja jetzt sogar die Gelder zurück, ja, also Ukraine, sage ich schon, die Ungarn erhalten hat. Zu den Eurobonds vielleicht noch. Das ist eine riesige Falle, in die sich Europa hier begibt, auch Deutschland. Denn die Rückzahlung erfolgt erst, wenn Russland Ukraine Reparationszahlungen gezahlt hat. Russland wird nie Reparationszahlungen zahlen, Punkt. Da bin ich fest überzeugt. Und man verkauft den Bürgern etwas als eine Art Kredit, der faktisch zu einer dauerhaften Schuld wird.
Klar. Rückzahlung und, bei militärischem Sieg.
Genau.
Also die Ukraine muss einen militärischen Sieg erzielen. Ich weiß, es gibt sicher wahrscheinlich noch ein paar Leute da draußen, wahrscheinlich sind es sogar noch einige, die glauben wirklich an einen militärischen Sieg der Ukrainer. Und das wird ja auch immer wieder befeuert. Jetzt die letzten Tage wieder irgendwann an irgendeiner Front haben sie, glaube ich, 5-6 Kilometer gut gemacht. Jetzt ist es wieder ein wahnsinns heroischer Sieg.
Dazu soll man übrigens mal Patrick Barb hierher einladen, weil der war dort, der ist fast getötet worden bei einem Raketenangriff, als er in der Ukraine in einem Haus war. Und der war auf beiden Seiten der Front und er steht sogar auf einer Todesliste der Ukraine. Ja, also ein hochspannender Journalist, der auf beiden Seiten der Front stand, früher für die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet. Und er sagt, das ist der pure Wahnsinn, was wir hier tun. Also wenn ihr das interessant findet.
Mariupol mit ihm ein Interview geführt.
Okay, okay.
Das war schon, wo er gesagt hat, wie Mariupol, das ja, das kennen wir alles, das Stahlwerk, Azov-Stahlwerk, alles komplett zerstört war, im Krieg zerstört wurde, dann haben die Russen das eingenommen. Ja, darf es eigentlich nicht sagen, weil da kriegen jetzt manche Leute wieder einen roten Kopf, aber er sagt, das ist in Rekordzeit wieder aufgebaut worden. Die Infrastruktur ist besser, die Leute leben dort wieder in intakten Wohnungen. Die Russen haben größtes Interesse daran, das wieder aufzubauen. Das gibt es auch schon bestätigte Berichte aus der deutschen Presse. Die mussten dann aber alle, darfst nicht darüber reden. Man darf ja nicht sagen, dass sich die Russen, die ja scheinbar alles zerstören wollen, jetzt wirklich um die Infrastruktur dort kümmern und Mariupol, also die eingenommenen Städte, wieder aufbauen.
Ja.
Das finde ich durchaus interessant. Schreibt es uns mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, wenn wir einen Kriegsjournalisten aus diesem Bereich, da wäre ein Vorschlag ein Patrick Barb, ihr könnt aber auch gerne andere Vorschläge reinposten, wenn wir den mal dazu befragen.
Ja, um es ebenfalls abzuschließen, 2 bis 3 Milliarden Euro. Und zwar Jahr für Jahr ist das, was der EU-Steuerzahler zum aktuellen Stand jährlich zahlen müsste, ja, durch die Eurobonds. Und die erste Tranche soll bereits im April 2026 fließen. Also wir reden hier davon, dass wir die nächsten Jahre erstmal kein absehbares Ende eines Kriegs uns wünschen. Also in der EU könnte ja auch am Tisch sitzen und sagen, wir planen diplomatische Friedensgespräche. Nein, wir sind die Aggressoren. Wir sind die, die es wollen, ja. Also ich frage mich ja, was der Plan dahinter ist. Wollen wir Russland einnehmen? Oder was ist der Plan? Wollen wir der Ukraine dazu verhelfen, dieses Stück Land zurückzugeben, das ja ohnehin schon seit Jahrzehnten umstritten war, die Ukraine, die durch einen Militärputsch, da könnten wir auch mal Daniel Ganser interviewen, ja, der Amerikaner ohnehin politisch destabilisiert wurde, auch das alles durch Victoria Nuland dokumentiert. Also es gibt da zahlreiche Beweise hin. Dennoch, damit wir jetzt nicht abdriften, die Frage war ja heute, steuert die EU auf einen Krieg zu und gibt es einen Plan dahinter? Wir werden am Ende gleich mal die Checklist durchgehen. Also wir haben schon einige Punkte davon überarbeitet.
Ungarn sagt ja übrigens auch, sie beteiligen sich nicht an der Kriegsfinanzierung, ne? Denn die ist an den militärischen Sieg gebunden. Das heißt, es gibt ja, wenn du etwas an einen militärischen Sieg bindest, dann kannst du nicht sagen, dass du gleichzeitig im Frieden investiert bist, sondern das soll ja das Kriegsgeschehen weiter pushen, bis der Endsieg erreicht worden ist, ja? Und Orban sagt hier auch, Zitat, das folgt nicht der Logik des Friedens, sondern einer des Krieges. Logischerweise, weil es muss ja weitergekämpft werden. Das heißt, es reicht nicht die ganzen Leute, die gestorben sind. Und ich finde, wird immer klarer aufgezeigt. Wir haben es hier in unserem gesamten Research, was hier gemacht wird. Von der Leyen fordert hartes Vorgehen gegen unnötige nationale Gesetze. Also nationale Gesetze, die verhindern, dass sich alle direkt an Kriegshandlungen beteiligen müssen. EU-Kommission soll nationale Gesetze außer Kraft setzen können. Zentralisierung der Macht in Brüssel, das kennen wir seit vielen Jahren, eine immer stärkere Zentralisierung der Macht, indem die nicht gewählte Regierung nach der Entscheidung...
Parlamente sollen entmachtet werden, ja.
Genau. Nationale Parlamente werden entmachtet. Also die eigentliche Souveränität von Ländern und Ländergrenzen soll abgeschafft werden.
Damit deine Stimme, die entmachtet wird, deine Wählerstimme, ja.
Ja, so ist es. Nationale Souveränität abgeschafft, das ist die Zentralisierung der Macht einer nicht gewählten, damit totalitären Regierung, die in Brüssel sitzt, die unterschiedlichste Auffassungen hat, zu denen wir nicht stehen, und es soll einfach komplett entmachtet werden, dass wir keine Handhabe mehr haben. Die treffen die Entscheidungen, und dann heißt es, in Frankreich wird das so gemacht, in Italien wird das gemacht, in Tschechien wird das gemacht, in Österreich, in Deutschland, überall wird das umgesetzt, was eine nicht gewählte Regierung für richtig erachtet.
Ja. Du hast ja noch ein paar Punkte dazu, also da können wir gerne nochmal reingehen, weil was sind denn eigentlich die unnötigen Gesetze, Philipp? Also welche Gesetze stehen denn dem Ganzen im Weg? Ja?
Also wir sehen nationale Sicherheitsgesetze, nationale Budgethoheit, also für was wird das Geld aufgegeben, weil sie müssen ja auch an die Finanztöpfe rankommen. Die wollen also, dass in Brüssel entschieden wird, für was die Italiener ihr Geld ausgeben, für was die Deutschen ihr Geld ausgeben. Es ist dann nicht mehr ihr Geld, sondern es ist dann eine europäische Machtinstanz, kann allen, und das ist ja quasi, wer auch immer das ist, sagen wir mal, das Machtgremium, das ist nachher das Diktatorengremium der Europäer, das kannst du ja gar nicht anders nennen. Ich meine,
eine Schaltzentrale,
so, eine Schaltzentrale der Macht auch. Ja. Also Budgethoheit, nationale Verteidigungspolitik ist nicht mehr national, sondern ist supranational, europäische Verteidigungspolitik. Die nationale Energiepolitik abgeschafft werden zu einer europäischen Energiepolitik. Also alles, was Brüssel nicht passt, soll aus dem Weg geschafft werden.
Was ich auch krass finde, ist, dass jetzt nicht nur sich die EU dazu äußert, sondern auch der ehemalige NATO-Chef Rasmussen sich jetzt öffentlich geäußert hat. Und zwar, er sagt, die Volkswirtschaften, ich zitiere ihn einmal, wir werden die europäischen Volkswirtschaften auf Kriegswirtschaft umstellen müssen. Also, das bedeutet, in Zukunft werden dann die Panzer bei VW produziert, bei Daimler die Raketen, ja, und bei Siemens die, was auch immer wir für den Krieg brauchen, ja, also die Drohnen oder sonst was, also was geht hier ab, ja, also jedenfalls Philipp, was sagst du dazu, wenn du solche Gedankenspiele hörst, dass wir unsere Industrie, die ja am Boden liegt,
die
über Aufträge dankbar wäre, zur Kriegsindustrie machen? Erst lässt du sie ausbluten, erst lässt du sie am Boden kriechen und kurz davor fängst du sie wieder auf und sagst, jetzt dürft ihr hier gerne für uns Panzer produzieren.
Also grundsätzlich, das sollte vielschichtig betrachtet werden. Man muss dazu aber mal eines wissen, weil die Leute sind so emotional gefangen, die wirklich von der russischen Bedrohung reden und die wirklich davon ausgehen. Es gibt da sicher Leute, jetzt gerade, während ich das sage, die sagen, ja natürlich, der Russe steht kurz davor, nach Berlin einzumarschieren. Ja? Diese Leute gibt es ja. Halten wir mal fest. Jetzt kann man sagen, okay, der lügt, aber halten wir mal fest. In so ziemlich jeder Rede sagt Wladimir Putin an die Europäer gerichtet, wir wollen keinen Krieg mit euch. Das hat er Dutzende Male gesagt. Wir wollen keinen Krieg mit euch. Es ist nicht unser Ziel, europäische Länder anzugreifen. Punkt. Okay. Der russische Diktator lügt. Was wir jetzt aber wirklich sehen, ist, dass er innerhalb mehrerer Jahre, in der gekämpft wird gegen die Ukraine, nicht vorankommt. Das sehen wir. Er kommt nicht voran. Er hat immense Verluste auf seiner eigenen Seite. Die Ukrainer haben immense Verluste. Und jetzt sollen wir glauben, dass nachdem der immense Verluste hat, also Jahre braucht, um überhaupt die Generation an jungen Männern, die auf dem Schlachtfeld gestorben sind, wieder aufzufüllen. Jetzt greift er aber Europa an. Jetzt greift er also einen Gegner, der 20 Mal so stark ist wie die Ukraine, wo er nicht durchgekommen ist. Die greift er jetzt an. Also da muss ich sagen schon, Leute, ihr müsst doch aber irgendwo ein bisschen nachdenken, wie unrealistisch das eigentlich ist.
Aber wir sehen, die Medien, die tragen auch ihre Schuld dazu. Also wenn du die Bild-Zeitung aufschlägst, die meistgelesene deutsche Tageszeitung, ja, und zwar hier geht's um diese Kriegswirtschaft, um unsere Fabriken auszulasten, baut VW bald Panzer mit Rheinmetall. Ja. Ich kann hier mal vorlesen, und zwar, besondere Beachtung findet das Thema in der britischen Presse. Der Telegraph sieht Deutschlands Autoindustrie vor allem im Export schwer gebeutelt. Das Blatt zitiert VW-Chef Oliver Blume mit den Worten, wenn es die Option gibt, mit Militärfahrzeugen voranzukommen, dann würden wir uns diese Konzepte anschauen.
Ja, natürlich. Also das ist ja, du sagst jetzt quasi, wir haben alles dafür getan, die Energiesicherheit des Landes zu zerstören. Fakt einfach. Atomkraftwerke nicht nur abgeschalten, sondern auch gesprengt, gleichzeitig günstiges Gas von den Russen abgeschalten. Jetzt sind wir, die wir auf Schwerindustrie, damit auf massiv auf günstige Energie angewiesen sind, sind am Boden liegend. Alles selbst hervorgerufen. Da ist nicht der Russe schuld, sondern die Entscheidungen der eigenen Nationalstaaten, die sich selbst hingerichtet haben. Und jetzt sagen sie, gut, wie können wir uns irgendwie noch mal rausretten? Lass doch auf Kriegswirtschaft umstellen. Und wir wissen ja geschichtlich, jedes Geschichtsbuch zeigt es, dass ein Land zieht in den Krieg, um von internen Problemen der Binnenwirtschaft abzulenken. Das ist exakt das, was jetzt passiert. Echte Föderation, Draghi fordert das Ende der europäischen Nationalstaaten. Das war früher die Schwobeltheorie, dass es einen europäischen Staat gibt, keine Nationalstaaten mehr. Völliger Blödsinn, haben die nicht vor. Schwobel, 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 Aluhut-Theorie. Jetzt sehen wir, was fordert Mario Draghi faktisch. Echte Föderation statt Staatenbund. Ende der europäischen Nationalstaaten. Es gibt kein Österreich, kein Italien, kein Spanien. Es gibt einfach nur noch Europa. Zentralisierung aller Macht in Brüssel. Abschaffung nationaler Souveränität. Du bist also nicht mehr ein Land wie, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, die Schweden zur Corona-Zeit, die gesagt haben, wir machen mal was ganz Irres, wir machen keinen Lockdown, wir beteiligen uns nicht an den Maßnahmen, die sonst in allen anderen Ländern umgesetzt wurden, und am Ende hat es ja dann doch irgendwie geklappt. Das ist ja nationale Souveränität, die können auch selbst entscheiden, was sie machen wollen. Das soll abgeschafft werden. Also im Endeffekt Vereinigte Staaten von Europa.
Und die Gespräche mit der Großindustrie laufen nicht nur bei VW, sondern hier haben wir auch mal den Rheinmetall-Chef, ja, nicht Rheinmetall, das ist ein Tippfehler, aber unabhängig davon möchte ich mal vorlesen, was auch hier in der Bild steht, und zwar das VW-Werk Osnabrück ist gut geeignet für militärische Fahrzeuge. Mit Volkswagen befinden wir uns ohnehin im ständigen Austausch. Also es geht nicht nur darum, dass das Rheinmetall und VW, sondern man macht sich jetzt schon Gedanken, welche werden die strategisch interessanten Partner. Wenn wir mal zurückschauen in den Zweiten Weltkrieg, wissen wir, wie tragisch es auch für die Unternehmen war, die nicht mitgespielt haben, die nicht mitspielen wollen, die gesagt haben, nein, ich baue hier keine Panzer. Die waren dann eben kurze Zeit später besetzt. Das heißt, ja, klar, die Unternehmen, die das mitgemacht haben, gibt es ja heute zahlreiche von, die auch im Krieg produziert haben, werden also jetzt schon wieder auf die Präferenzliste gezogen.
100%. Also ja. Das weißt du ja selber jetzt. Ich meine, wir sehen ja jetzt schon, wie totalitär die vorgehen gegen unliebsame Stimmen. Wenn sich dann Industriezweige sagen, nee, da machen wir nicht mit, alles klar, zack, die werden dann zwangsenteignet. Man fordert die einfach auf, okay, entweder ihr müsst mithalten, alles im nationalen Interesse, und darauf läuft es ja zu. Es wird eine Bedrohungslage geschaffen, die meiner Meinung nach so gar nicht besteht. Erstens mal sind die militärischen Kapazitäten der Europäer jetzt schon, zum Tag heute, jetzt im Anfang des Jahres 2026 schon doppelt so stark, mindestens wie die der Russen. Dann wissen wir, dass die Russen wahrscheinlich über 1 Million Mann verloren haben. Wir wissen diese Sachen. Wir wissen, dass dort tausende Panzer, tausende Kriegsmaterial en masse von den Russen auf den Schlachtfeldern liegt, zerstört. Wir wissen, dass Putin zigmal sagt, wir haben kein Interesse, euch anzugreifen. Wir wissen, dass wir selber massives Truppenaufgebot haben an den russischen Grenzen, also in Polen. Die Polen sind hochgerüstet ohne Ende. Die Polen alleine sind 5-mal so stark wie die Ukrainer. Und gleichzeitig stellen die sich hin und sagen, der Russe ist kurz davor, Europa anzugreifen.
Ich sage jetzt mal was Provokatives. Das hat mir gerade Kunde, der jetzt ausgewandert ist, übrigens aus Deutschland in die Schweiz, gesagt, der sein Unternehmen hier in Deutschland verkaufen konnte, noch rechtzeitig, weil er profitabel war, sagt, was juckt mich eigentlich die Ukraine? Und ich habe da so ein bisschen im Nachgang drüber nachgedacht. Er sagt, ich lebe hier in Süddeutschland, was juckt mich eigentlich die Ukraine? Aber unser gesamtes Leben, unsere gesamte Wirtschaft, unsere gesamte Zukunft unserer Kinder, vielleicht sogar das Leben unserer Kinder, wird für ein kleines Stück mit vielen Millionen Toten, du sagst es, mit dramatischen Zahlen, das ist tragisch und schlimm. Das wird aber nicht besser, wenn wir uns auf einen Krieg einlassen. Und die Ukraine hat ja, und jetzt kommt der Knaller eigentlich, lange dementiert, dass sie irgendwas mit Nord Stream zu tun haben soll. Der Bundesgerichtshof, Philipp, bestätigt jetzt allerdings, die Ukraine steckt hinter dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines, Deutschlands größte Energieversorgung und wichtigste Energieversorgung. Das, was uns in Deutschland groß gemacht hat, das, was VW, die große Industrie, aufgebaut hat. Dieses Land, also das scheinbar, man kann das ja jetzt nicht auf die Bürger und auf das Land schieben, das jetzt laut BGH tatsächlich wohl dahinter steckt. Hier gibt's, ich kann es mal kurz vorlesen, ein BGH-Beschluss vom 10. Dezember 2025. Ein ukrainischer Elitesoldat, Serhii K., 49 Jahre, na, schön, dass der Name noch gekürzt ist, ja, in Untersuchungshaft, Anschlag im Auftrag ukrainischen Geheimdienstes. CIA war früh eingeweiht, besprach Pläne mit Saboteuren.
Logischerweise. Ja.
Krasse Nummer. CIA stellte sich später dagegen, aber zu spät. Also Deutschland, was macht Deutschland? Was ist die Konsequenz? Wir zahlen trotzdem weiter, und zwar 1,14 bis 2 Milliarden Rüstungsexporte. Ja. Seit Kriegsbeginn 28 bis 44 Milliarden, die aus deutschen Steuergeldern in die Ukraine flossen. Keine Konsequenz. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, der Friedrich und der Volodymyr sind die besten Buddies, wenn man sie sich gemeinsam anschaut, wie sie da auftreten. Und die Medien stehen schweigend da und bezeichnen diejenigen wie uns, die sowas bezeichnen, als die Verschwörungstheoretiker, und diffamieren uns und versuchen uns damit in die Ecke zu drängen.
Ich meine, das ist eigentlich eine Kriegserklärung.
Es ist also eine Kriegserklärung, ja.
Du sagst quasi, ich zerstöre die Energieinfrastruktur eines Landes, in dem Falle Deutschlands, Das wird den Leuten erst später überhaupt erst klar werden, was das wirklich bedeutet. Sie merken es jetzt schon, also die, die ihre Jobs verlieren, merken es, weil einfach eine Schwerindustrie, Old Economy, wie Deutschland es nun mal ist, überlebt nicht. Das kann dir jeder Experte erklären, überlebt nicht mit teurer Energie. Es geht nicht. Das ist wie Öl und Wasser. Es verbindet sich nicht. Teure Energiekosten und Schwerindustrie, die energieintensiv ist, die kommen nicht zusammen. Die muss abwandern, weil es einfach keine günstige Energie gibt, um diese Produkte zu produzieren in Deutschland. Das heißt also, die haben das zerstört, dann haben wir selber noch zerstört, wenn wir gesagt haben, okay, was könnte es jetzt noch geben, um ein bisschen länger zu überleben? Unsere Atomkraftwerke und damit günstigen Strom, alles klar, gut. Wir müssen unsere Atomkraftwerke jetzt komplett dicht machen. Und damit nicht eine andere Regierung irgendwann kommt, die sagt, was für ein Schwachsinn läuft hier eigentlich? Und diese restlichen drei Atomkraftwerke wieder instand setzt, was haben wir dann gemacht? Wir haben sie zerstört. Wir haben sie explodieren lassen. Die sind gesprengt worden. Also das ist doch Mut. Hier ist doch ganz klar, was hier läuft. Hier zerstört man die Energieinfrastruktur, damit sie unwiederbringlich zerstört ist.
Und das gepaart mit der unkontrollierten Migration führt natürlich in einem Land wie Deutschland mit seinen 80 bis 90 Millionen Menschen, die hier verweilen, wir kennen ja die Zahl gar nicht mehr genau, zu einem absoluten Pulverfass. Philipp, wir sind beide Väter, ja. Wir werden auch gleich nochmal die Checkliste angehen, wie viel dafür spricht. Ihr habt jetzt schon die Tendenz erkannt in dem Video, ja, dass es tatsächlich auf diesen Plan hinausläuft. Wir sind beide Väter. Wir haben die Verantwortung dafür, zu entscheiden, ob unsere Kinder in einen Krieg ziehen oder nicht. Du hast selbst bereits vor mehreren Jahren auf einem Video auf meinem YouTube-Kanal mal gesagt, dass du nicht bereit wärst, die Maschinenpistole für dieses Deutschland in die Hand zu nehmen. Ja. Und ich kann nur eines sagen, weder ich noch mein Kind werden für dieses Deutschland an der Front stehen. Und ich bin sehr gespannt, schreibt uns mal ganz offen rein. Vielleicht haben wir ja Soldaten dabei, die aus anderen patriotischen Gedanken für dieses Land an die Front ziehen wollen. Wer wäre bereit, für dieses Deutschland zu kämpfen? Ich bin sehr gespannt, wie viel Feedback
bitte, wir bekommen. Bitte, ja. Also ich sage dir, das ist, es gibt natürlich immer wieder Leute, have fun, also ja, jedem sein Fetisch, wenn es das ist, gegen den Feind an der die Schlacht anzurennen, den Feind siehst du wahrscheinlich gar nicht mehr, sondern es ist einfach nur eine kleine Drohne, wo du kurz über dir hörst, bevor du dann in die Luft gesprengt wirst. Ja, viel Spaß, Leute. Ja, also das, was dieses Land repräsentiert, dieses Deutschland, das ist nicht mehr mein Deutschland. Das ist ganz klar. Ich erkenne es nicht wieder. Viele Leute erkennen es nicht wieder.
Du bist ja auch ausgewandert aus einem dieser Gründe, ja?
Ich bin aus einem dieser Gründe, es sind mehrere Gründe gewesen, aber das war einer davon, bin ich ausgewandert. Und wenn ich jetzt hier sehe, womit die restlichen Gelder, wir wissen, wir sind quasi pleite, das wissen wir. Und jetzt sind ja hier Dokumente geleakt worden. Deutschlands geheimer Plan für einen Krieg mit Russland. Ihr hört es immer wieder, es ist der Krieg mit Russland. Es sind nicht die Russen, die sagen, wir wollen Krieg führen mit Deutschland, sondern es sind ständig die Europäer, die sagen, wir müssen uns vorbereiten auf einen Krieg mit Russland. Und hier sehen wir Verteidigungshaushalt 2026. Wir sind jetzt schon bei 108,2 Milliarden. Ich darf daran erinnern, vor noch nicht allzu langer Zeit haben wir das Sondervermögen aufgenommen von 100 Milliarden. Das ist jetzt der Verteidigungshaushalt 2026.
Kurz nach der Schuldenbremsenauflösung,
Sondervermögen, was in Wahrheit Schulden sind, 100 Milliarden. Jetzt sind es jedes Jahr 108 Milliarden. Bis 2029 sollen es 150 Milliarden oder mehr sein pro Jahr. Ziel ist 5% des Bruttoinlandproduktes. Wir sprachen mal von 2. Jetzt haben wir das verzweieinhalbfacht. Wir sind bei 5%. Also 215 Milliarden Euro pro Jahr sollen für Tod und Verdammnis ausgegeben werden. Operationsplan Deutschland, 800.000 Soldaten. Ja? All of society approach to war. Also die gesamte Gesellschaft, die gesamte Bevölkerung muss an den Krieg rangeführt werden. Macht euch keine Illusionen, wer diesen Krieg hier vorantreibt. Es ist doch völlig klar, was hier läuft. EU-weit 392 Milliarden in 2025, die in den Krieg gesteckt worden sind. Ziel sind jetzt 900 Milliarden pro Jahr. Also ein Gesamt-BIP von 5% für alle europäischen Länder, alle in den Krieg reinbuttern. Das ist exakt wie die Vorbereitung vor dem Ersten Weltkrieg, exakt wie die Vorbereitung vor dem Zweiten Weltkrieg. Sehenden Auges, nie wieder, scheiß drauf. Wir halten es hoch. Der Russe will Krieg mit uns. Der Russe ist massivst unterlegen. Mehr kannst du gar nicht unterlegen sein. Das wissen die auch. Ist er jetzt auch schon. Er kommt ja nicht mal durch die Ukraine durch. Gleichzeitig reden wir ständig vor dieser Bedrohungslage. Quasi der Ivan, der kurz vor Berlin steht, ich kann es nicht ernst nehmen. Ich sehe aber einfach nur, hier wird ein Riesengeschäft betrieben. Das seht ihr, Leute. It's a business. Ja? Hier wird massiv Geld in einen Arm der Wirtschaft gesteckt. Wir hatten den Wirtschaftszweig Pharma damals zur Corona-Krise. Der ist in eine Richtung das ganze Geld reingesteckt worden. Wir wissen jetzt, was daraus gekommen ist heutzutage. Und jetzt wird es eben die Rüstungsindustrie sein, in die massiv Geld reingesteckt wird.
Auch hier eine Frage an der Stelle. Wir haben uns überlegt, einen ehemaligen Cheftoxikologen von Pfizer einzuladen zu diesem Thema. Es gibt ja zahlreich, auch Professor Wiesendanger spricht jetzt sehr offen darüber. Nennt uns mal die für euch interessantesten Namen und schreibt sie mal in die Kommentare, wenn wir hierzu einladen dürfen. Denn ich halte es für absolut wichtig, dass wir dieses Thema, wir vergessen nicht, ja, auch noch einmal final bestätigend aufrollen. Es gibt jetzt dazu auch jegliche Unterlagen und Beweise. Also wer jetzt noch sagen will, ich glaube immer noch nicht dran, dem halten wir es dann vor die Nase. Aber zum Abschluss haben wir hier so eine kleine Punkt-für-Punkt-Checkliste, wo wir nochmal durchgehen, was wir heute besprochen haben. Also Alina Lipp hat ja gewarnt, dass es einen Kriegsplan gibt, der hier peu à peu bis 2027 umgesetzt wird. Und zwar, die EU bereitet tatsächlich einen Krieg gegen Russland vor. Das hat sich dahingehend bestätigt. Wir hören es, wir sehen es. Orban hat es auch bestätigt. Also
der bei den Gesprächen dabei war, wohlgemerkt.
Genau. Ja. Also das ist jetzt nichts, was wir uns aus den Fingern saugen, sondern das ist das, was Viktor Orban, der live dabei war, mitbekommen hat. Dann im nächsten Checkpunkt, die Ukraine bis 2027 in EU aufzunehmen, ist der verfolgte Plan. Für mich absoluter Wahnsinn, wenn du meine Meinung hören möchtest. Alleine deswegen, weil die USA aus der NATO austreten wird in diesem Fall. Das ist das, was Trump schon mehrfach gesagt hat. Ich bin gespannt, ob er es so vollzieht. Nächsten Schritt, Artikel 42.7, von dem du gesprochen hast, der aktiviert werden soll, der eben verpflichtend aktiviert werden soll. Also das ist schon ein ganz krasser Hammer. Ich frage mich, warum ich das bisher eigentlich noch irgendwo in der Bildzeitung oder sonst wo gelesen habe.
Das ist ja der Artikel mitgefangen, mitgehangen.
Ja, genau. Ich bin sprachlos, also es passiert mir ja selten. So, nächster Step, alle müssen im Krieg sein. Bestätigt sich leider auch durch die Verteidigungsklausel. Es gibt, glaube ich, drei Staaten, die sich raushalten. Tschechien, Ungarn und Slowenien oder?
Slowakei.
Genau. Next Step, Vetorecht ausgehebelt. Also wer raus möchte, der wird einfach gefangen gehalten. So ist es ja auch mit den deutschen Steuerzahlern, die hier aus diesem Land raus wollen, wenn sie unternehmerisch tätig sind. Die werden einfach durch die Entstrickungssteuer gefangen. Du bleibst hier oder du lässt dein gesamtes Vermögen da. Na, damit baut man die Mauern recht hoch. Die Brandmauer kennen wir. Die Mauer ist ebenfalls gebaut. Und wir bauen eigentlich nur noch Mauern. Wir bauen überhaupt keine Brücken mehr. Es wird alles zugemauert in dieser, manche nennen sie schon EU-DSSR. Ja, also es fühlt sich leider etwas so an. Ja, und dann ohne Vertragsänderung lässt sich das Ganze in Zukunft durchsetzen, indem von der Leyen einfach die Souveränität den Staaten vorher entzogen hat. Damit haben wir den perfekten Plan, Step für Step. Zusätzlich hat sich auch bestätigt, dass leider unsere nationale Souveränität damit abgeschafft wird und wir das alles mit unseren Steuergeldern bezahlen. Jetzt sagt sich jemand, boah, okay, mag so sein, was die sagen, was tue ich eigentlich? Also was tue ich eigentlich? Ich habe gerade was Interessantes gelesen, nämlich in Deutschland ist es verboten, Philipp, fürs Auswandern zu werben. Also du darfst keine Werbung fürs Auswandern machen, sonst steht das unter Strafe. Also damit merkst du ja schon wie weit die Mauern gezogen sind. Jetzt fragen mich viele, auch die Schweizer Weltwoche war gerade zu Gast hier an dem Tisch. Warum bist denn du eigentlich noch da?
Das ist eine Frage, die du dir nur selber beantworten kannst. Ich sag mal so, guck mal, Dominik, Menschen handeln oftmals irrational. Schauen wir uns doch die Zeit mal im Dritten Reich an. 33, 34, 35, als die Rassengesetze umgesetzt worden sind. Und da war doch eigentlich der jüdischen Bevölkerung schon recht klar, wie der Hase läuft. Und da wurde ganz offen kommuniziert, wir wollen euch nicht haben. Ja? Und sind deswegen alle gegangen? Nein. Sind viele gegangen? Ja. Sind einige gegangen? Sind alle gegangen? Nein. Sind viele auch nicht gegangen? Ja? Weil sie sich einfach nicht vorstellen konnten, dass so etwas passiert. Und ich sage dir, wir haben heute wieder eine Situation, die Leute sagen, das sieht echt übel aus, diese Kriegsrhetorik. Aber irgendwie hoffst du noch innerlich, dass es doch nicht so kommt. Ja? Und ich glaube, das ist es, dieses nicht anerkennen wollen, wie bei den Epstein-Akten, nicht anerkennen wollen, was es für Schrecken und für Dunkelheit in der Welt gibt, nicht anerkennen wollen, wie nahe wir eigentlich wirklich vor einem provozierten Krieg stehen, der Und das möchte ich sagen, garantiert nicht so ablaufen wird, wie die sich das vorstellen oder nach außen kommunizieren. Der wird nicht mit riesigen Truppenaufläufen stattfinden, mit einem riesigen Frontverlauf und Millionen Soldaten. Die Russen, die führen doch, haben sie doch auch schon gesagt, das ist doch das, was der Lavrov gesagt hat. Angenommen, es kommt mit einem Krieg, werden wir den innerhalb von wenigen Tagen beenden, indem alle großen europäischen Städte nuklear zerstört werden. Knopf drücken. Ende. Hyperschallrakete schicken, alle tot. Die führen doch nicht, die sagen doch nicht, wir schicken die nächsten 5 Millionen Soldaten gegen die Europäer und die werden wahrscheinlich aufgrund der Überlegenheit des Kriegsmaterials auch noch gewinnen. Die sind doch nicht dumm. Also das Einzige, was die machen, ist Knopf drücken, wenn es mal zur komplette Eskalation gibt. Dann sind die gesamten Waffensysteme, von denen hier reden, das gesamte Geld, die gesamte Energieleistung, ist in einem Schlag zu Ende. Deswegen für mich diese ganze Geschichte hier ist einfach nur a huge money grab, um einen Zweig der Wirtschaft weiter anzuheizen.
Das, was man übrigens Herrn Volodymyr Zelensky auch vorwirft, ja, dass er an Geldwäsche-Skandalen beteiligt ist. Du merkst ja, wie sich das Framing rund um ihn auch in der letzten Zeit ändert. Dass das, was hier alles läuft, ein Bestandteil dessen ist, dass hier viele Gelder in Taschen von hochkorrupten Politikern fließen, ja, ist, glaube ich, niemandem mehr unklar. Ich hoffe sehr, dass ihr, wenn ihr hier heute dabei seid, vielleicht für euch ein bisschen mehr Klarheit rausziehen konntet, worauf sich Deutschland vorbereitet, was leider auch dem entgegensteht, was die Zukunft in Deutschland anbelangt. Und was können wir tun? Also ich sag mal, ein harmonischer Weg wäre beispielsweise mal für den Frieden auf die Straße zu gehen. Nicht für Gender-Debatten zu demonstrieren oder für Radwege in Peru Geld zu schicken, sondern wirklich für das, was uns hier in diesem Land eigentlich hält, das ja wunderschön ist. Ich meine, du liebst das Land genauso wie ich. Es ist ein wunderschönes Land, aber wenn etwas passieren soll, dann müssen wir das als Menschen in Bewegung bringen. Dann sind wir diejenigen, die diesen ersten Stein ins Rollen bringen müssen. Denn solange nur alle zuschauen, wie das hier mit unseren Steuergeldern gemacht werden kann, sind wir meiner Meinung nach nicht in der Lage, dass sich hier was ändert. Und dann werde ich zwangsläufig irgendwann auch meine Zelte hier abbrechen müssen. Und ich hoffe sehr, dass es nicht so weit kommt.
Ja, damit schließen wir das Ganze. Leute, bleibt selber positiv. Ich denke, das ist das Wichtigste, was wir hier mitgeben können. Das Allgemeinschicksal muss nicht das Einzelschicksal sein. Das haben wir schon oft gesagt. So denken wir ja auch nicht, sondern wir sagen uns, wir sind die Architekten unseres eigenen Lebens, unserer eigenen Gegenwart, unserer eigenen Realität. Die bauen wir mit den Entscheidungen, die heute getroffen werden, plane ich mir und strukturiere ich die Realität, in der ich morgen leben werde. Und das kann ich jedem nur sagen, geht dahin, wo es euch gut geht, wo ihr euch sicher fühlt, wo ihr euch angenommen fühlt, und macht das mit den Menschen in eurem Umfeld, die positiv sind, die von denen ihr das Gefühl habt, dass sie euch weiterbringen, dass ihr gegenseitig im Schulterschluss in die Zukunft schreiten könnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Schafft euch gute, positive Netzwerke.
Wenn ihr mehr davon möchtet, wenn ihr sagt, ihr hättet gerne mal wieder ein bisschen was fürs Mindset, einen positiveren Podcast, macht uns gerne auch ein paar Vorschläge. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr mit Menschen teilt, die immer noch im Glauben sind, dass die Regierung hier womöglich zu unseren Besten handelt, und wenn ihr unseren Podcast abonniert. Die letzte Folge seht ihr hier. Und ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich für das starke Wachstum und vor allem bei dir für die Anreise, mein Lieber.
Gerne. Bis bald.